Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Maske abnehmen kann. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich kann sonst bei jedem Atemzug so kommt bei mir immer so der Vorhang so, pff, 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 so an der Brille, ne? Das ist klar. Von daher ist es immer schön. Hey, guten Morgen von mir. Toll, dass ihr da seid. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Das ist für mich ein Vorgeschmack, wie es bald wieder sein wird. Nur wird dann nicht so viele Lücken zwischen euch sein. Dann wird die Bude voll sein. Einverstanden? Und zwar bis hinten Wetter und wir werden Platzkarten vergeben. Weil ich einfach glaube, unser Gott verdient es, angebetet zu werden und unser Gott verdient es, gelobt und gepriesen zu werden. Heute ist irgendwie ein ganz besonderer Gottesdienst. Ich kann es euch nicht erklären, wieso. Erich wurde geweckt. Also es ist nicht das Besondere, der wird öfters mal geweckt nachts. Aber das Besondere war, dass er auf dem Herzen hatte, mit dem er geweckt wurde, was eigentlich auch mein Predigtthema ist. Letztlich kann man das reduzieren auf den Punkt Hingabe. Und zwar heißt Get Ready 2, weil Get Ready 1 war schon der Hoffnungsfunken. Wer von euch hat den Hoffnungsfunken von mir gesehen? Letzte Woche Donnerstag. Und gar nicht so viel, also muss ich keine Angst haben, dass ich euch mega langweile. Get Ready 2 ist einfach für die, die nicht so englisch affin sind, werde bereit oder mach dich bereit, kann man vielleicht get ready am besten übersetzen, mach dich bereit, und zwei einfach, weil es eine Fortsetzung von dem Hoffnungsfunken ist. By the way, ihr seht im Hintergrund eigentlich das Flugzeug, von dem ich euch gleich erzählen werde, ihr seht ihr von der Doppelbereifung des einen Reifen weg. Das war der Grund, warum es geknallt hat beim Start, werde ich gleich noch genauer erklären. Okay, diese Woche hatte ich irgendwann mal den Gedanken, da kam mir Folgendes in den Sinn. Nämlich, stell dir vor, du bist in deinem Wohnzimmer oder du bist in deiner Küche oder im Keller oder im Auto und plötzlich erscheint ein Engel, so wie bei Maria, hell, bisschen Ehrfurcht einflößend, dein Herz macht plötzlich, ja, weil das schon herausfordernd ist, aber plötzlich vor dir steht ein Engel. Und der sagt Folgendes zu dir. Reinhard, also nicht zu dir Reinhard, dann musst du deinen Namen einsetzen. Reinhard, morgen um 3 Uhr kommt Jesus wieder. Er hat mich geschickt, um dir das zu sagen. Und jetzt nicht, nee, falsche Engel und es kann, und vergesst das mal, ist eine reale Geschichte, ist wirklich, passiert wirklich. Der Engel kommt und sagt, morgen um 3 Uhr, montags um 15 Uhr, also 3, damit wir vom gleichen reden, 3 Uhr nachmittags, wird Jesus wiederkommen. Was würde dir durch den Kopf gehen? An was würdest du denken? Das ist eine spannende Frage, finde ich. Das ist eine sehr spannende Frage. Was würde dir plötzlich wichtig sein, wenn du wüsstest, dass morgen um 3 Uhr Jesus wieder da ist? So wie angekündigt seit 2 Jahrtausenden, dass er wiederkommt. Wie der Dieb in der Nacht. Also morgen um 3 Uhr nachmittags ist Jesus wieder da. An was würdest du denken? Ich hatte eine ähnliche Situation mal erlebt. Nicht so schlimm, nicht so furchtbar.
Ich bin 2018 im Frühjahr, ich glaube es war auch im Mai, bin ich von München nach Chisinau, war ich auf dem Weg nach Chisinau, ist die Hauptstadt von Moldawien, ist ungefähr so 2 Minuten 15, glaube ich, brauchst da hinzufliegen ungefähr so. Und ich fliege da normalerweise so ein-, zweimal im Jahr hin, weil da sind Gemeinden, die wir betreuen, wo ich also dann mit den Leitern spreche, sie ermutige, ihnen helfe, Strukturen zu entwickeln und so weiter. Da haben wir jetzt, und da hat Gott uns so einen richtigen Eindruck, da haben wir viele Missionsreisen hingemacht. Aber ich bin so ein-, zweimal im Jahr, bin ich auf jeden Fall physisch dort anwesend. Und da war ich auf dem Flug und plötzlich, so nach einer Stunde, 15 Minuten ungefähr, kam die Durchsage, meine Damen und Herren, hier spricht der Kapitän, also kein Witz, hier spricht der Kapitän, wir haben ein Problem und wir werden jetzt umkehren nach München. Er sagte, auf der Startbahn, wo wir gestartet sind, hat man Gummiteile vom Reifen gefunden. Also man hat Gummiteile gefunden und wir wissen nicht, wie stark der Schaden am Fahrwerk ist. Wir könnten in Chisinau nicht landen. Das ist nur in München möglich, weil die eben bessere Feuerwehr und so Zeug haben. Ne? Ihr seht ja übrigens, das ist die Originalfeuerwehr, das waren die Originalaufnahmen, nachdem ich aus dem Flugzeug ausgestiegen bin. Also ihr habt schon gesehen, ich habe es überlebt, ich bin ja hier. Aber dann kam halt die ganze Geschichte. Also das ist wirklich die Originalaufnahmen. Da unten so ein bisschen dunkel, halt dunkel könnt ihr ahnen. Also es löste sich nachher auf, dass der innere Reifen kaputt war. Ja, es ging also gerade noch zu landen. Aber das wussten wir natürlich nicht. Und dann ging natürlich in der Flugkabine änderte sich die Stimmung etwas. Und die Stewardess, die war auch etwas weißer als vorher, um nicht zu sagen bleich. Und die war auch ein bisschen nervös. Ich meine, passiert wahrscheinlich öfter irgendwas, aber es war vielleicht auch ihre erste Panikattacke. Auf jeden Fall hat sie dann mit uns geübt, wie wir uns dann so hinsetzen müssen, wenn wir notlanden, dass wir quasi die Hände so machen, dass wir dann mit dem Kopf nicht aufschlagen und dann müssen wir die Schuhe ausziehen, alle Schuhe aus, damit die Beine nicht gebrochen werden und was weiß ich. Also es wurde alles erklärt, was da so alles passieren kann und die Stimmung wurde sichtlich ruhiger. Eigentlich die Fluggäste waren gar nicht so panisch, also ich weiß auch nicht. Also, und für mich war das so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, wir wussten ja nicht, was ist. Sie haben noch gesagt, wir müssen beim Anflug in München sehr nah am Tower vorbeifliegen und sie wollen dann mit dem Fernglas gucken, inwieweit eine normale Landung noch möglich ist. Und dann ist es ja die Possibility, nicht? Jesus kommt wieder um 3 Uhr. Ja, jetzt für mich dann so in einer Stunde, 15 Minuten von jetzt. Und dann habe ich das für mich innerlich ganz bewusst zugelassen, zu denken, okay, das war's jetzt. Was ist jetzt? Und dann habe ich so geguckt, was kommt da in meiner Seele so hoch? Was denke ich dann in dem Augenblick? Was ist plötzlich wichtig und nicht mehr wichtig und habe Dinge in meinem Leben vor Gott gebracht, habe nochmal sichergestellt, dass ich auch alles vor ihm um Vergebung gebeten habe, habe sichergestellt, dass ich allen vergeben habe. Dann habe ich schon mal vorsichtshalber eine SMS geschickt an meine Familie, die ich dann in letzter Sekunde abdrücken wollte. Real. Bist ja plötzlich mitten im Geschehen und weißt nicht, was passiert. Was wäre, wenn Jesus morgen Mittag um 3 für dich kommt? Was würdest du machen? Was sind die Dinge, die dir dann durch den Kopf und durch dein Herz gehen? Bis 3 ist ja eine gute Zeit, da kannst du auch noch den ganzen Scheiß wegschmeißen. Du kannst noch die Buddha-Figur wegschmeißen im Mülleimer. Das hat Gott dir schon lange gesagt, du tust es nicht. Schmeiße weg, weil es gibt nur einen Erlöser, der heißt Jesus Christus und Jesus wäre nicht begeistert, wenn er die in deiner Wohnung sieht. Schmeiß die Bücher weg, von denen du eh weißt, dass sie Müll sind. Wäre es nicht so? Das Geheimnis an der Sache ist, all die Dinge, die dir jetzt einfallen, sind genau die Dinge, die zwischen dir und Jesus stehen. Das ist nämlich der Trick bei der Sache. Alles, was dir jetzt einfällt, steht letztlich zwischen dir und Jesus, damit deine Beziehung besser und tiefer wird zu ihm. Hallo? Hört ihr mich? Cooler Test, finde ich. Kann man sich wirklich mal abchecken? Was wäre, wenn? Da gibt es einen Mann, der hat letzte Woche ein Buch gekriegt, und der Mann heißt Ian McCormack, ist ein Neuseeländer, der heute in London Pastor für eine ganze Gemeinde ist, eine Gemeinde leitet, und der erzählt folgende Geschichte. Und da gibt es übrigens einen ganz tollen Film zu, das heißt Die ideale Welle. Könnt ihr euch gucken, ob ihr die irgendwo im Videoverzeichnis findet. Guckt es euch an, dann braucht das Buch nicht lesen, obwohl das Buch tiefer und besser ist, aber trotzdem. Der Typ, der war ein ganz junger Kerl, so 22, 23 Jahre alt, und der war Surfer. Alles, worum es in seinem Kopf und in seinen Gedanken ging, war, die beste Welle zu surfen. Und dann hat er sich aufgemacht von zu Hause, ist losgetigert, und der kam ja von Neuseeland, ist erst nach Australien, hat dort die ganzen Surfreviere abgesurft, dann ist er rüber nach Asien, in Bali hat er gesurft, und es war immer ganz wichtig, hey, wie ist die richtige Welle? Und seine Mutter, die war gläubig. Und die hat ihm eigentlich von Jesus erzählt. Und eines Tages als kleiner Junge hat er ihr gesagt, Mutti, ich habe das probiert, ich habe mit Gott gesprochen, da kam keine Antwort. Ich glaube das nicht, ich kann das nicht glauben. Und so war er eben auf der Suche nach dem, was für ihn Leben bedeutet. Und er kommt nach Mauritius, tolle Wellen, verliebt sich sofort in das Land und wird eingeladen zu einem Nachttauchgang. Nachts tauchen ist besonders spaßig, weil man dann Fische sieht, die man am Tag halt nicht sieht. Ne? Also man sieht dann andere Fische. Und er taucht und plötzlich aus dem Nichts ein furchtbarer Schmerz auf dem rechten Arm und er ist in eine Würfelqualle reingeschwommen. Und die Würfelqualle, das ist das zweitgiftigste Tier auf der Erde. Es gibt nur noch eine kleinere Qualle, die noch giftiger ist. Also es ist wirklich die giftigste Geschichte. Eine Berührung tötet dich normalerweise. Und er hat 5 Stiche abbekommen im Arm von dieser Qualle. Weil wenn du die berührst, dann schießt da so eine kleine Injektionsharpune in deinen Arm und injiziert dir dieses hochdramatische Gift. Und er schafft es raus aus dem Wasser, schafft es ans Ufer und merkwürdigerweise lebt er länger als gedacht. Normalerweise hätte er schon tot sein müssen, lässt sich ins Krankenhaus fahren, kommt dort auf die Intensivstation und dann versagt sein Herz. Und er kann nichts mehr tun. Er stirbt. Und die kennen nicht mal seinen Namen, weil der ist da fast namenlos eingeliefert worden und die sind alle fassungslos. Dieser 22, 23 gut aussehende, gut trainierte junge Mann stirbt ihnen unter der Hand weg, weil das Gift so massiv in seinem Körper wirkt. Und er selber erlebt es so, dass ich zitiere ihn, er erlebt es so, kurz bevor er die Augen schließt, schreit er zu Gott und sagt, Herr, rette mich. Herr, rette mich, wenn es dich gibt, rette mich. Und betet noch das Vaterunser und verstirbt dann. Und er sagt es so, er merkt, wie er weggeht und er befindet sich im nächsten Moment in einem völlig schwarzen, völlig lichtlosen, ohne jegliches Lichtraum. Und ist völlig geschockt, weil er gar nicht weiß, was mit ihm passiert und ruft und schreit um sich und hört dann vor anders Stimmen, die ihm sagen, er soll den Mund halten, es ging allen so schlecht hier und der Raum ist eiskalt. Eiskalt, lichtlos. Und das ist seine Erzählung. ich zitiere nur, also, wenn, müsst ihr mit ihm streiten. Und ist hoffnungslos und schreit in seiner Hoffnungslosigkeit zu Gott: Gott, ich habe doch noch gebetet. Ich will doch wirklich. Und in dem Augenblick, wo er das sagt, kommt ein Lichtstrahl, der ihn trifft. Und dieser Lichtstrahl zieht ihn in so eine helle, leuchtende Röhre hinein. Und er nähert sich immer mehr, Stück für Stück, dieser Lichtquelle. Und wie er näher kommt, weicht die Kälte und Wellen von Liebe ergießen sich über ihn. Und er fühlt sich mega schuldig. Ihm fällt alles auf, was dir aufgefallen ist, wenn Jesus morgen um 3 Uhr wiederkommt. Fällt ihm alles an ihm auf. Und er bittet Gott von ganzem Herzen um Vergebung und sagt: Gott, ich bin so ein übler Mensch. Ich kann gar nicht in dein Licht kommen. Aber anstatt, dass Gott ihn wegschickt, durchläuft ihn nochmal so eine Welle von Wärme und Licht. Und er kann die Liebe Gottes spüren. Und er hört, wie Jesus, er sagt dann: Du bist Jesus. Und Jesus sagt: Ja. Und er hört, wie Jesus ihm sagt: Bist du bereit, zurückzugehen? Natürlich will er. Und dann sagt Jesus: Lehn dich zurück. Und wie er sich zurücklehnt, macht er nach einer langen Zeit den ersten Atemzug wieder, ist mittlerweile in der Leichenhalle. Sehr, sehr spaßig, nicht? Also. Und trotz des starken Gifts ist er sofort fit. Kein Gift mehr. Und er hat, noch während er in dem Lichtstrahl war, hat er Jesus gesagt: Wenn das wahr ist, dann muss ich das allen Menschen verkündigen. Das tut er seitdem. Ich glaube, er hat mittlerweile vor 61 Millionen Menschen gesprochen. Also der ist fleißig gewesen. Was ist mit dir, wenn morgen Jesus um 3 Uhr wiederkommt? Was ist mit dir? Was ist in deinem Herzen? Ich möchte es noch ein bisschen weiterführen. Die Liebe Gottes in Jesus Christus ist praktisch die Annahme von uns Menschen. Und da steht in Johannes 1, Vers 12, wie viele Menschen ihn aber auch aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Und es ist ziemlich einfach. Gott, ich meine, manchmal sind wir ja so doof, also ich zumindest, ihr bestimmt nicht, aber ich bin ja so doof und ich mache mir manchmal einen Kopf: Oh, jetzt habe ich schon wieder gesündigt. Und irgendwann kommt dann wieder das Durchatmen und ich merke: Ah ja, okay, für Gott war es jetzt nun mal nicht eine Überraschung. Als damals Jesus zu mir Ja gesagt hat, wo ich zu ihm Ja gesagt habe, da hat Jesus gewusst, was für ein Mensch ich bin. Er hat gewusst, was in meinem Leben geschehen wird. Er kennt jeden Moment meines Lebens bis zum Tod. Und wenn ich jetzt sündige, dann ist das für Gott keine Überraschung, sondern eine längst bekannte Tatsache. Und deswegen können wir uns das ganze Ding sparen von Scham und: Ach du liebe Zeit, ist mir schon wieder passiert. Nein, dir ist es nicht passiert, du hast dich dafür entschieden und Gott wusste das. Die einzige Sache, die uns bleibt, ist, ihn massiv um Vergebung zu bitten und ihn zu bitten, dass er uns vergibt, dass wir gesündigt haben. Und wisst ihr, was er tut? Er sagt ja. Denn damals am Kreuz ist er für alle deine Sünden gestorben, die du jemals begehen wirst. Und er hat ein für alle Mal den Preis für deine Schuld und für deine Sünde, also nicht nur für die Sünde, sondern auch die Folgen deiner Sünde, nämlich die Schuld, bezahlt. Und er hat gesagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sondern sein Herz ist da so für dich, dass er dir vergeben möchte. Das ist sein Plan für dein Leben, dir zu vergeben und dir wahrnehmen zu lassen, wie sehr er dich lieb hat. Und Jesus, wenn du ihn annimmst, dann passiert vom Vater im Himmel etwas, nämlich in dem Moment, wo du Jesus annimmst, adoptiert dich der lebendige Gott, der Vater im Himmel, er adoptiert dich als einen Sohn. Und diese Denkweise beruht auf dem römischen Denken, wo der adoptierte Sohn eigentlich rechtlich eine bessere Stellung hatte als der leibliche Sohn. Weil der adoptierte Sohn durfte im römischen Denken nicht mehr enterbt werden. Also wenn der Vater sich überlegt hat, jemanden zu adoptieren, dann war es passiert. Der wäre nicht mehr enterbbar, während der leibliche Sohn enterbbar war. Und so sind wir adoptiert nach römischem Recht. Und wenn Gott Ja zu dir sagt, dann sagt er das mit voller Bewusstsein. Und du bist adoptiert, wenn du Jesus annimmst. Und du wirst erben. Aber du kannst und sollst nicht leichtfertig sündigen. Man muss Schritte gehen. Und ich habe eine schöne Stelle, in der ich es beschrieben finde, wie es uns im Moment geht. Leben im Sicht des anbrechenden Tages. Römer 13, 10 bis 14. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichtes. Lasst uns ehrbar leben wie am Tage, nicht in Fressen und Saufen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus. Und sorgt für den Leib nicht so, dass ihr den Begierden verfallt. Und Zacharja sagt in Zacharja 14, Vers 7, und es wird ein einziger Tag sein, er ist dem Herrn bekannt. Es wird nicht Tag und Nacht sein, und auch am Abend wird es Licht sein. Es gibt einen Tag, an dem Gott kommt. Und dieser Tag, den kennt nur Gott, aber es wird ein Tag sein. Und Jesus sagt, für die, die sich den Luxus leisten, lauwarm zu leben, ohne klare Entscheidung für Jesus, die wird der Tag kalt erwischen. Und deswegen ist es so wichtig, sich jetzt die Frage zu stellen. Lass mich dich fragen, und zwar sehr ernsthaft. Morgen um 3 Uhr kommt Jesus wieder. Was hast du zu erledigen? Was musst du noch machen, damit du aufrechten Hauptes Jesus entgegenlaufen kannst? Was musst du beenden? Was musst du anfangen? Was musst du wegschmeißen? Was musst du bereinigen? Wem musst du vergeben? Das ist eine berechtigte Frage. Denn Jesus kommt für die, die leichtfertig sind, sehr überraschend. Ich meine, ihr wisst, Weihnachten kommt auch überraschend, aber das ist nicht gleichzusetzen. Ja? Im letzten Moment fällt dir an, dass du keine Geschenke hast. Ja? Genau das Gleiche passiert uns, wenn Jesus wiederkommt. Im letzten Moment, ich hätte doch das anders machen müssen. Mach dir jetzt Gedanken darüber. Heute, hier, jetzt. Mach dir Gedanken darüber. Was wäre, wenn Jesus morgen um 3 Uhr bei dir an dem Ort steht, wo du gerade bist und sagt, ich bin gekommen, dich zu holen? Ich habe einen Aktionsplan. Als erstes, stell sicher, dass du errettet bist. Stell sicher, dass du die Rettung, die Jesus uns anbietet, dass du die angenommen hast. Gott lädt uns ein zu seinem Licht und er vergibt uns gerne. Viele Menschen fassen ja so eine Botschaft gerne als eine Drohbotschaft auf, aber das verkennt vollständig den Charakter dieser Botschaft. Die Botschaft ist eigentlich was extrem Freudiges. Wie ich da in meinem Flugzeug gesessen habe, habe ich irgendwann den Punkt gehabt und habe gedacht, ich freue mich, wenn du kommst, Jesus. Weil so ist es gedacht, dass du dich freuen darfst, dass Jesus kommt. Wenn Jesus kommt, dann wird's gut. Und deswegen ist das nichts Erschreckendes, sondern das freut mich eigentlich, wenn Jesus kommt. Jesus möchte einfach, dass du ihn annimmst und er nimmt dich an. Der weiß genau, wer du bist. Der weiß, was für ein Früchtchen du und ich sind. Das ist für ihn absolut durchsichtig. Er hat keine Sorge damit. Und er weiß auch, wie er uns helfen kann, aus uns wirklich wunderbare Menschen zu machen. Also mach dir keine Sorgen. Denn Jesus fragt dich nur, ob du ihn annehmen möchtest. Das Zweite, Jesus lädt dich ein, in der Liebe zu leben. So wie Gott uns liebt, dürfen wir lernen, andere zu lieben. Und es ist manchmal nicht einfach zu lernen, andere zu lieben. Die meisten Menschen sind nämlich völlig anders wie wir. Und es ist gar nicht so einfach, die immer lieb zu haben. Man versteht sie einfach nicht. Ne? Wenn die doch alle wären wie ich, dann würde ich die auch alle verstehen. Ja? Aber die sind nun mal nicht wie ich. Und also verstehe ich sie nicht. Und wenn ich sie nicht verstehe, dann fühle ich mich mehr oder weniger bedroht oder habe Angst oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, was so den einen oder anderen innerlich bewegt. Aber ich habe gemerkt, dass Gott mir immer so viel Liebe zur Verfügung stellt, dass ich die Menschen wirklich lieben kann. Und dass es mir nicht schwerfällt, die Komplizierten und Schwierigen zu leben. Weil seine Liebe ist wie der Ozean, unbegrenzt. Und er kann jederzeit in dich hineinbranden, wenn du es ihm erlaubst. Der dritte Punkt, der wichtig ist, aufstehen vom Schlaf. Es ist heute der Tag gekommen, nicht mehr so weiterzumachen. Hörst du mich? Es ist heute der Tag, an dem du endlich nicht mehr so weitermachen musst. Heute kannst du es komplett ändern. Dies ist der Tag. Aufstehen von denen, die schlafen. Raus aus den Betten. Jetzt beginnt der Tag mit Jesus. Das dritte, Ablegen der Werke der Finsternis. Die Werke der Finsternis sind bekannt. Die Werke der Finsternis, das ist die Bosheit, die Eifersucht. Die Opfermentalität, das sind so drei Highlights, die wir gut kennen. Die Bosheit, dass man sich freut über das Unglück der anderen, dass man Menschen mal so eins mitgibt, wo man so eine allgemeine Wut hat. Das ist die Bosheit, die sollen wir ablegen, die gehört nicht zu Jesus. Und die Eifersucht ist immer ein Zeichen dafür, dass wir Gott nicht in letzter Konsequenz vertrauen, dass es genauso gut mit uns meint wie mit dem anderen. Das ist die Wurzel davon, dass wir glauben, er hat Sonderkinder und er hat keine Sonderkinder. Du kannst dich ihm genauso zuwenden und er wird einen super Weg mit dir gehen, der vielleicht anders ist als der Weg von dem anderen, aber es gibt überhaupt keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Und die Opfermentalität, das ist super schlecht, weil, wisst ihr, die Zukunft eines jeden Opfers heißt Barbecue. Ja, du wirst in Feuer aufgehen. Weil alle Opfer werden verbrannt. Dafür sind Opfer da, dass man sie auf den Altar bringt und verbrennt. Und wenn du so ein Opfer sein willst, wird es heiß. Und ich will nicht als Barbecue enden, das kann ich dir sagen. Ja? Sondern ich möchte gerne aussteigen aus dem Zirkus, dass ich der Oberallerärmste bin und dessen Bruder. Ja? Dieser Blödsinn, dass es mir angeblich, wir denken immer, die Welt ist so böse, es lässt nur mir schlecht gehen. Es ist Opfer. Hey, wenn du verbrennen willst, bist du auf einem guten Weg. Wenn du das nicht willst, kündige in dem Club Opfer und Co. Es ist wirklich wichtig, es ist eine wichtige Entscheidung im Leben zu sagen, ich bin kein Opfer, sondern ich habe einen Gott, der nach mir schaut. Ich habe einen Gott, dem ich vertrauen kann. Ich habe einen Gott, der mir alles gibt, was ich brauche zum Leben. Ich bin kein armes Schwein, weil ihr wisst, arme Schweine enden als Spanferkel. Ja? Oder sonst wo beim Schlachter. Du bist weder ein armer Schwein, du bist weder ein armes Würstchen, du bist gar nichts Armes. Du hast zwei Arme, du bist doppelarm. Das ist alles, was du reklamieren kannst. Sonst gibt's da nichts. Dir passiert nichts. Wer Gott vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Und wenn du, solange du dich selbst bemitleidest, gibt's keinen Raum für den Mitleid Gottes in deinem Leben. Aber ich kann dir garantieren, wenn du Gott erlaubst, dich zu bemitleiden, dann wird's richtig gut. Gott hat mehr Mitleid mit dir, als du jemals ahnen kannst. Deswegen ist es so wichtig, in seinem Denken da mal eine Linie zu ziehen und zu sagen, Gott, ich bin kein Opfer, es ist alles gut, ich nehme das aus deiner Hand, Gutes und Schlechtes. Egal was es ist, ich vertraue dir, dass du dafür sorgst, dass es kein Elend für mich wird. Und dann Unzucht ablegen. Manche Menschen fragen mich, ja, was ist denn Unzucht? Pauschal und ganz einfach gesagt, jede Sexualität außerhalb der Ehe bezeichnet die Bibel als Unzucht. Ohne Zucht, außerhalb des Zieles, das Gott mit Sexualität verfolgt. Und natürlich muss man mal genauer hingucken, was mache ich als Single? Genauer hingucken, wie kann ich meine Sexualität vor Gott heilig leben? Das ist aber jetzt eine andere Predigt, da bin ich jetzt nicht drin. Ich sage nur, man kann diese Dinge ändern und man kann darüber ordentlich sprechen und auch Hilfe dafür bekommen, dass es gut wird. Denn man kann sein Leben heilig leben, das funktioniert. Und Ausschweifungen, wisst ihr, Ausschweifungen, manche Leute sagen, ja, was Ausschweifung, ich fahre ja jetzt keine Orgien. Ja, und wie war das gestern Abend vorm Kühlschrank? Du warst eigentlich schon satt, was hast du denn da noch alles reingefahren? Was kommt nach satt? Ausschweifung. Ja, du lässt dich gehen. Es reicht, satt zu sein. Es reicht, Dinge zu haben. Du brauchst nicht mehr. Du musst es nicht übertreiben. Und das ist natürlich in unserer Gesellschaft ziemlich schwierig, weil unsere Gesellschaft ist komplett so ausgelegt. Ja, was? Sie haben noch kein zweites Auto, wir haben noch ein drittes für Sie. Wofür? Es ist wirklich wahr, dass wir in dermaßen übertreiben, dass es wirklich schon Ausschweifung ist. Wir tun Dinge, die eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr machen, die nur noch irgendwelche komischen Gefühle befriedigen. Und da lädt uns Gott ein, Schluss zu machen mit. Könnte ich noch weitermachen, aber ich will mich lieber dem anderen zuwenden. Nämlich Anziehen der Waffen des Lichtes. Und wisst ihr, die bedeutendste Waffe in unserem Arsenal ist Freude. Wer weiß, dass Freude uns gesund macht? Man hat festgestellt, 15 Minuten Lachen am Tag mobilisiert den Körper so sehr, dass du gegen Infektionskrankheiten eigentlich secure bist, sicher bist. Hast du das gewusst? Lachen ist gesund. Stimmt. Und da gibt es einen guten Satz in der Bibel, nämlich, da ist Freude die Fülle vor dem Thron Gottes. In Gott ist ein frohes Wesen. Der hat immer gute Laune und freut sich. Und wenn wir vor ihm sind, ist Freude die Fülle. Oder ein anderer Satz, wo die Bibel das schon aufgreift und sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das war. Und deswegen ist Freude und sich freuen so ein wichtiger Faktor. Dankbarkeit für die Dinge des Lebens alle zu danken, schützt uns und bewahrt uns. Ihr wisst, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben. Der Satz ist unglaublich wahr. Weil, ihr wisst ja, beim Nicht-Danken ist das Opfer dann gleich, es ist dann so die Rolltreppe, Highway to Hell. Weil wir dann, ja, und dann, im Nu sind wir wieder, ich Oberarmer, Ärmster von allen. Dann, ganz starke Waffe des Lichtes ist Barmherzigkeit. Denn wer barmherzig zu anderen ist, da sagt die Bibel, wer Barmherzigkeit lebt, dem wird Barmherzigkeit widerfahren. Das steht wirklich in der Bibel drin. Wer Barmherzigkeit lebt, dem wird Barmherzigkeit widerfahren. Was du säst in Barmherzigkeit, es kommt zu dir zurück, und zwar durch den Multiplikationsfaktor Gottes gestärkt. Und dann segnen, Menschen zu segnen, nicht zu fluchen, großzügig zu sein. Wer großzügig ist, das ist eine Waffe des Lichtes. Ich kann mich gut erinnern, dass da, wo wir einfach in kritischen Situationen waren, hat uns manchmal geholfen, einfach dann richtig großzügig zu einer Person zu sein. Ihr was zu schenken oder irgendwas zu machen, das hat oft die Situation vollständig entspannt. Und deswegen, Großzügigkeit ist wirklich wie eine gute Waffe. Und da gibt es noch viele mehr. Also wenn ihr darüber mehr wissen wollt, Detlef hat eine gute Lehre darüber. Wir haben das hier schon manchmal gelehrt. Wir können da noch mehr drüber sprechen. Und Nummer 6 ist, die Lebenspläne anpassen. Wenn Jesus morgen um 3 Uhr kommt, ja, was ist denn dann mit deinem Doktortitel, an dem du jetzt so verzweifelt arbeitest? Oder mit dem Haus, was du baust, unbedingt, um glücklich zu sein? Oder mit dem neuen Auto? Ich brauche diesen Porsche GT. Ja. Jesus kommt morgen um 3 wieder, also du wirst nicht viel Chancen haben, den noch zu fahren. Ne? Ist halt so. Schade. Nee, ich fahre im Himmel. Klar, kann ich länger fahren und gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Gibt es auch keine Grünen? Super. Da kann ich richtig Gas geben. Und es gibt keine Unfälle. Ist das nicht grandios? Porsche im Himmel fahren ist super. Aber vielleicht heißt der da nicht Porsche, keine Ahnung, aber schnell ist es. Nein, ich verstehe, was ich meine. Es ist alles, was wir tun, alle unsere Pläne, bestehen die dann noch, wenn Jesus morgen um 3 kommt? Und jetzt sage ich gar nicht, und hört mich bitte nicht falsch, hier könnte man mich missverstehen. Ich bin nicht gegen gute Dinge, die man tut. Wenn ich wüsste, dass morgen Jesus wiederkommt, dann wäre es immer noch richtig, den Apfelbaum zu pflanzen. Versteht ihr? Weil Jesus würde sich auch über den neu gepflanzten Apfelbaum freuen. Aber mein Herz sollte so sein, dass er morgen um 3 Uhr kommen kann und ich nicht die Floppe hänge. Weil du hast meine Kreise gestört, lieber Gott. Geh aus meine Kreise. Ja? Der Punkt ist, Jesus kommt morgen um 3 wieder. Und wir sollten den Dingen in unserem Leben die Priorität geben, die dieser Wahrheit entspricht. Vielleicht steht deswegen der Satz in der Bibel, alles was ihr habt, habt es so, als hättet ihr es nicht. Wisst ihr, Gott ist so gut. Gott ist so extrem gut, dass wir, wenn wir ihn wirklich machen lassen, dass wir an nichts Mangel haben. Gar nichts. Es bleibt nichts auf der Strecke. Und dieses Vertrauen wünscht sich Gott von uns. Gott wünscht sich, dass wir ihm so für unser Leben vertrauen. Es gibt einen Mann, oder gab einen Mann, ja, den gibt es immer noch, weil der lebt noch, aber der lebt nicht mehr hier, der lebt schon eine Etage höher. Der heißt Smith Wigglesworth. Und Smith Wigglesworth hat gesagt, das Geheimnis des geistlichen Erfolges ist ein Hunger, der anhaltend ist. Es ist ein schrecklicher Zustand, mit seinen spirituellen Errungenschaften zufrieden zu sein. Gott hält schon immer Ausschau nach hungrigen und durstigen Menschen. Mit anderen Worten, um bei Gott zu punkten, braucht es den Hunger und den Durst deines Herzens nach mehr von ihm. Und alles hat sich diesem Mehr von ihm zu unterordnen. Und wenn du das lebst, diesen Hunger und den Durst nach Gott und seiner Gegenwart, dann erlebst du, wie alles andere sich positiv einordnet. Denn tatsächlich ist es so, Stimmt doch einfach nicht. Wir wissen es doch mittlerweile. Wir kennen doch das Spiel. Du fühlst dich nicht wohler, wenn du den Doktortitel hast. Der Doktortitel ist cool, wenn du es drauf hast, von mir aus. Aber du fühlst dich kein Stück besser, wenn du den hast. Weil, wenn es dumm kommt, versuchst du dein schlechtes Selbstwertgefühl damit zu verkleiden. Du brauchst kein schlechtes, du bist kostbar, wie du bist. Oder das große Auto, oder das tolle Haus, oder das, was weiß ich. Alles okay, Gott hat uns alles gegeben, wir dürfen alles machen. Aber wenn das ist, was deine Seele füttert, wenn das ist, wonach deine Seele dürstet und hungert, dann wird es Zeit, dass du dir vorstellst, Jesus kommt morgen um 3 Uhr für dich. Weil dann wird dir bewusst, auf welches Pferd du setzen musst. Wir erwarten die Rückkehr unseres Herrn Jesus. Deshalb wollen wir uns ganz neu sammeln und das Licht des Himmels auf dieser Welt ausbreiten. Ich glaube, dass es eine Zeit ist, gerade jetzt, sich neu zu konzentrieren und neu zu orientieren, dieses Licht der Liebe Gottes auf dieser Erde auszubreiten. Und nicht zu warten, bis die Krise vorbei ist. Ich fand die Predigt von letzten Sonntag, wo mach aus dem Negativen etwas extrem Positives, benutze es, um wirklich was Neues zu entdecken, was Neues zu bekommen von Gott, fand ich super. Genau das ist es. Lass dich nicht ablenken von den Dingen, sondern konzentriere dich auf das Licht. Nochmal, Jesus kommt morgen um 3 wieder. Was würde ich tun? Und meine Frage geht dahin, gibt es hier Menschen, die sich noch nicht bewusst entschieden haben für Jesus? Die noch nicht Jesus angenommen haben, aber spüren jetzt im Moment, dass es eigentlich eine gute Entscheidung wäre, das zu tun. Wenn das dich betrifft, möchte ich bitten, dass du unter keinen Umständen hier rausgehst, bevor du diese Entscheidung getroffen hast heute. Und ich werde jetzt beten, Gottes Geist einladen und dann werde ich fragen, ob hier jemand ist, der sich heute für Jesus Christus entscheiden möchte. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns die Chance gibst und dass bei dir nur Liebe ist. Wellen des Lichts und der Liebe. Und dass du jeden Menschen hineinziehen möchtest in dein Licht. Und Vater, ich bitte dich, dass du deinen Heiligen Geist jetzt ausgehst und dass du dich verherrlichst, Herr. Komm, Herr Jesus. Komm, Heiliger Geist. Wenn du jetzt hier bist und du hast keine anständige Entscheidung für Jesus getroffen, dann möchte ich bitten, dass du deine Hand jetzt hebst in diesem Moment und sagst, ich möchte das jetzt tun. Hab Mut. Heb deine Hand, es ist eine kleine Action und hat eine große Wirkung. Wenn du jetzt hier bist, keine klare Entscheidung, du wirst diese Entscheidung in der einen oder anderen Richtung treffen müssen. Dann bitte ich dich, deine Hand zu heben in diesem Moment. Okay. Ich mache jetzt noch eine zweite. Ich habe ja gesprochen, habe gesagt, morgen kommt um 3 Uhr Jesus wieder. Und wenn du konkrete Dinge bemerkt hast in deinem Innersten, die du aber schleunigst noch ändern musst oder willst, dann muss ich dir zwei Dinge sagen. Erstens, tu es wirklich. Zweitens, wir machen eine Abmachung. Wenn ich jetzt gleich aufrufe, stellst du dich und bezeugst damit, ich will das in Ordnung bringen. Das sieht Gott. Der sieht es und weiß, du willst das jetzt tun. Und für dich ist das so ein Ding, da habe ich es jetzt festgemacht. Und dann bitte ich dich, das so schnell wie möglich auch tatsächlich zu tun. Und wenn es dich betrifft, bitte ich dich jetzt in diesem Moment aufzustehen. Bitte steht jetzt auf. Der segne euch. Yes. Mach eine klare Sache. Lass dich ermutigen, tatsächlich aufzustehen. Das ist wirklich wichtig. Wir machen hier nicht, ist kein Kasperle. Das ist Realität, was wir jetzt gerade machen. Es geht jetzt echt um die Wurst. Der Herr segne euch. Und ich möchte mit euch ein Gebet sprechen und die ganze Gemeinde kann es gerne mitsprechen. Herr Jesus Christus, mir ist etwas aufgefallen in meinem Leben. Es gibt da Dinge, die möchte ich bereinigen. Es gibt da Dinge, die möchte ich wegwerfen, erledigen. Ich bitte dich, helf mir jetzt dazu. Schenk mir Gnade, dass ich das jetzt durchziehen kann. Und ich danke dir für deine Hilfe im Voraus. Du wirst mich jetzt da durchführen. Amen. Dürft euch gerne wieder setzen. Gute Sache. Jesus kommt wieder. Und ehrlich, es gibt den Tag, wo das dann tatsächlich nur noch 24 Stunden dauert. Der kommt auf uns zu. Wann? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Weil wenn ich so lebe, als wenn er morgen um 3 Uhr vorbeigucken kann, dann wird mich das nicht überraschen. Ich würde einladen, jetzt einfach nochmal zum Segen aufzustehen und ich möchte noch den Segen über euch aussprechen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Lieber.